Ja, ganz herzlich willkommen heute am heutigen Montag bei Börse at Home. Unser Titel heute: Anleihen für aktive und semi-professionelle Anlegerinnen. Ja, mit den gestiegenen Zinsen ist auch das Anlageinteresse an Anleihen gewachsen. Ja, aber auch ungeachtet dessen spielen Bonds schon immer eine wichtige Rolle, wenn es um ein ausgewogenes Portfolio geht. Nur die Auswahl ist entscheidend und auch gar nicht so einfach, wie wir heute hören werden und sehen werden. Auch wenn man sich mal so eine Suchmaske auf einer Webseite anschaut, gibt es da viele Faktoren wie Bonität des Emittenten, Laufzeit und Rendite, die es zu berücksichtigen gibt. Ja, und wir sprechen heute mit Tim Oechsner von Steubing über die Themen. Tim, ich freue mich ganz, ganz doll, dass du heute wieder hier bist. Sie sehen es, ist Teil 4, Auswahl von Anleihen. Also wer sich die Aufzeichnungen von Teil 1 bis 3 anschauen möchte, gerne mal reinschauen bei uns bei YouTube, dem Börse Frankfurt-Kanal, und gerne einen Daumen hoch, wenn Ihnen die vorigen Videos gefallen oder auch das heutige Webinar. Wie immer, wir werden Titel besprechen. Das ist keine Anlageberatung. Die Titel oder das Webinar soll nicht zum Kauf oder Verkauf aufrufen. Und die Deutsche Börse und wir als Sprecher, Referentin, Moderatorin haften nicht für jegliche Risiken. So viel dazu. Sie können natürlich wie immer Ihre Fragen im Chat-Panel stellen, wenn Sie live dabei sind. Gehen wir am Ende drauf ein. Tim, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da bist. Ich freue mich auf die nächsten 30 Minuten mit dir.
Ja, hallo Fabian, freut mich auch sehr. Ja, Anleihen für aktive und semi-professionelle Anleger und Anlegerinnen, Teil 4, möchte da weitermachen, wo wir mit den vorherigen Teilen aufgehört haben. Wir möchten zunächst mal die Vorteile von Anleihen anschauen, möchten dann einen Anleihen-Trading-Plan entwickeln, Auswahlkriterien vorstellen und am Ende dann noch ein Beispiel zeigen. Natürlich, die dargestellten Inhalte sind natürlich jetzt in erster Linie Beispiele, stellen keinerlei Kauf- oder Verkaufsempfehlungen dar. Lediglich die Illustration von Zahlen und sozusagen einem Beispiel, was wir herangezogen haben. Kurz zu mir, ich bin hier auf dem Frankfurter Parkett Rentenspezialist, also Spezialist für Anleihen. Wir betreuen ca. 11.000 Anleihen bei der Steubing AG und sind seit über 35 Jahren am Kapitalmarkt aktiv, haben eine langjährige und stabile Kundenbasis, eine starke Eigenkapitalrendite und eine starke Eigenkapitalbasis. Ein etabliertes, diversifiziertes Geschäftsmodell und betreuen neben den 11.000 Renten auch noch ca. 1.500 Aktien und ETFs an der Börse in Frankfurt. Das ist auch das Kerngeschäft und haben dann darüber hinaus Zugang zu allen Kapitalmärkten auf den 5 Kontinenten, wie man unten erkennen kann. Also sozusagen Ihr One-Stop-Trading-Shop für Order-Flow-Management, Trading und Sales Solutions. Dann starten wir also gleich durch. Was steht heute bei uns auf der Agenda? Zunächst mal, wie schon angeschnitten, die Vorteile von Anleihen. Dann entwickeln wir einen Plan für den erfolgreichen Anleihetrade und geben Auswahlkriterien zur Hand und schauen uns in Kapitel 3 noch entsprechende Beispielanleihe an, eine Fremdwährungsanleihe von Wells Fargo, die im Prinzip gekauft wird und dann gehalten wird und dann ändert sich der Euro-Dollar-Kurs, ändern sich die Zinsen, ändert sich das Rating. Verschiedene Risikofaktoren ändern sich im Laufe der Laufzeit und da schauen wir, wie im Prinzip die P&L der Gesamtposition reagiert. Und für Fragen stehe ich noch in Kapitel 4 dann zur Verfügung. Kommen wir nun nächstes Mal zu den Vorteilen von Anleihen. Die Anleihen sind natürlich aus Rendite-Risiko-Aspekten natürlich deutlich attraktiver, wie das Geld auf dem Girokonto oder auf dem Tagesgeldkonto zu parken. Ebenso natürlich besser natürlich wie Sparbuch oder Festgeld. Anleiheninvestments machen auf jeden Fall durchaus Sinn zu Diversifikation, zu Aktien oder auch zu Zertifikaten. Im Prinzip sind Anleihen natürlich für den seitwärts gehenden Markt oder für den fallenden Markt besonders geeignet, wenn man nicht auf Zertifikate zurückgreifen möchte und entsprechende Hebel einsetzen möchte. Also im Prinzip für den Long-Only-Investor, der sich Aktien und Anleihen anschaut, im Prinzip zur Alternative zur Aktie und entsprechende Renditebeimischung 60-40, 70-30. Die Volatilität im Rentenmarkt ist ca. 30% geringer als im Aktienmarkt. Also wir haben eine vergleichsweise sicherere Anlageklasse als die Aktie und der Cashflow ist entsprechend vor dem Investment bekannt. Also wir haben auf jeden Fall die Verzinsung, die Laufzeit und entsprechend die Rückzahlung sind vertraglich vereinbarte Bedingungen. Die sind schon vor dem Investment bekannt. Insofern ergibt sich bei der Anleihe natürlich die Möglichkeit zu sagen, wenn ich jetzt im September oder im Oktober mein Geld entsprechend dann zurückhaben möchte, und möchte bis dahin noch 5 bis 6% Verzinsung erwirtschaften. Welche Anleihe steht im Prinzip zur Verfügung? Das wäre sozusagen eine Ausgangsfragestellung. Und natürlich die vorrangige Rückzahlung gegenüber den Aktionären im Falle der Insolvenz. Das gilt natürlich jetzt nicht für alle Anleihen, aber im Prinzip bis auf die Nachranganleihen gilt es für alle, werden die Anleihegläubiger vor den Aktionären im Prinzip im Falle einer Insolvenz ausbezahlt. Wir haben bei den Anleihen eine sehr große Auswahl an Papieren, eigentlich für jedes Rendite-Risikoprofil ist etwas dabei. Also während wir bei Aktien im Prinzip eine Aktie outstanding haben pro Emittent, die ja eine unendliche Laufzeit hat, haben wir bei den Anleihen im Prinzip pro Emittent zwischen 5 und 10, teilweise Anleihen outstanding mit verschiedenen Laufzeiten und mit verschiedenen Ratings auch. Also insofern, die Anleihenmarkt bietet eine sehr, sehr große Auswahl an Titel. Das sieht man auch bei unserem Verhältnis von den Skontren, also 1500 Aktien zu 11.000 Anleihen. Im Prinzip ist der Anleihenmarkt viel, viel größer von der Anzahl der Titel und es ist für jedes Risiko-Rendite-Profil ist etwas dabei. Und der Anleihenmarkt bietet da im Prinzip unendlich viele Möglichkeiten, um zu sagen, ja, ich möchte hier 6% Rendite für das Rating oder ich möchte 4% Rendite für das Rating oder ich möchte die und die Laufzeit oder die und die, das und das Land auch letztendlich des Emittenten. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten und es werden ja auch immer neue Anleihen begeben. Also die Emittenten nehmen immer mehr Schulden auch im Kapitalmarkt auf über die institutionellen Investoren und es gibt also regelmäßig neue Anleihen, weil im Prinzip alte Anleihen rausfallen, weil die fällig werden. Also im Prinzip wird das Basket der Anleihen im Prinzip immer kleiner, aber es werden ja immer neue Anleihen begeben. Könnte natürlich daran liegen auch, dass sich die Emissionsbedingungen sozusagen verbessert haben, dass sich das Rating verbessert hat oder das Marktumfeld das generell hergibt. Und natürlich die Neuemissionen bieten dann einen entsprechenden Rendite-Pickup gegenüber den bestehenden Anleihen. Also die Investoren werden sozusagen mit einem gewissen Mehrrendite gelockt in die neuen Anleihen. Und entsprechend werden neue Anleihen begeben. Insofern ist das immer bei den Anleihen ein revolvierender Markt, wo im Prinzip Anleihen auslaufen und neue Anleihen emittiert werden. Und im Prinzip die Anzahl der Titel ist im Prinzip sehr, sehr groß. Und für jedes Rendite-Risikoprofil ist im Prinzip was dabei. Insofern, das sind die Vorteile von den Anleihen. Kommen wir nun also zum Plan für einen erfolgreichen Anleihetrade inklusive der Auswahlkriterien. Wir gucken natürlich erstmal, wie ist die Großwetterlage am Kapitalmarkt, also geopolitische Risiken, Zentralbanken, Leitzinsen, der Handelskalender oder auch die Präsidentschaftswahl in den USA. Also wie ist das gesamte Bild? Das müssen wir uns zunächst mal überlegen. Also Risikofaktor 1 wären die geopolitischen Risiken, Ukraine, Russland, China, Taiwan, Iran, Israel, das wären geopolitische Risiken. Wenn da die Ampel natürlich auf gelb oder auf rot ist, dann macht es natürlich keinen Sinn, einen Trade aufzusetzen, dann erstmal natürlich weiter abwarten. Bei den Leitzinsen ist es ja so, dass im Prinzip damit gerechnet wird, dass die EZB am 6.6. jetzt auch die Zinsen dann zum ersten Mal senken wird um 25 Basispunkte. Bei der US-Notenbank Fed ist es so, dass im Prinzip man da zwischen September und November schwankt, wann die erste Zinssenkungsabschnitt kommen wird. Also entweder vor den Präsidentschaftswahlen in den USA oder danach. Aber da hat sich im Prinzip die Erwartung jetzt auch in den letzten Tagen etwas zurückverschoben. Aber das sind natürlich auch noch Risikofaktoren, die reinspielen. Also zunächst mal die geopolitischen Risiken und dann die Zentralbanken und natürlich generell der Handelskalender, welche Events demnächst anstehen werden, wie zum Beispiel auch die US-Präsidentschaftswahl. Dann macht es natürlich Sinn, sich erstmal zu schauen, wie das Zinsniveau in der Kasse ist, also wie aktuelle Renditenniveaus sind, zum Beispiel bei 10 Jahren Bunds, bei 2,60 oder bei 10 Jahren US-Treasuries und wie die Zinsstrukturkurven der einzelnen Emittenten sind. Also wir haben zum Beispiel bei den Bunds oder bei den US Treasuries inverse Zinsstrukturkurven. Das heißt, der 2-Jahres-Punkt auf der Kurve bietet eine höhere Rendite als entsprechend der 10-Jahres-Punkt. Das ist eigentlich ein Krisensignal, das war früher auch nicht so. Im Prinzip ist es so, dass jeder Emittent, sei es der Bund, sei es die USA, sei es BMW, sei es SAP, im Prinzip für 2 Jahre weniger Zinsen zahlen muss als für 10 Jahre. Also wir hatten dann zum Beispiel bei 2 Jahren Zinssatz von 4% und bei 10 Jahren bei 6%. Also es war eigentlich normal, mit zunehmender Laufzeit immer ansteigend. Jetzt haben wir natürlich den Fall, dass die Zinsstrukturkurven bei den meisten Emittenten invers sind, was eigentlich ein Krisensignal ist. Aber das muss man natürlich auch sozusagen mit in die Planung einbeziehen. Dann schauen wir uns natürlich die Zins-Future-Märkte an. Also zum Beispiel für Deutschland den Schatz-Future, den Boppel-Future, den Bund-Future und den Buxel-Future. Also Schatz-Future ist die 2-Jahres-Laufzeit, Boppel-Future ist die 5-Jahres-Laufzeitband. Und Future entsprechend 10 Jahre und Buxel 30 Jahre. Also wie stehen im Prinzip die Indizes? Wo steht der Bund Future aktuell? Natürlich, wenn die Renditen steigen, dann geht der Bund Future natürlich zurück. Insofern haben wir wieder das Wechselspiel, steigende Renditen, fallende Kurse. Also wir schauen uns die Zinsen in der Kasse an und am Future-Markt. Und wir schauen natürlich, da sich die Rendite von Unternehmensanleihen zusammensetzt aus dem unternehmensspezifischen Aufschlag des Schuldners und dem risikolosen Staatsanleihenzins, zum Beispiel von Bunds oder US Treasuries, schauen wir uns natürlich die Kreditmärkte an. Also wir sehen zum Beispiel Risikoaufschlag von bestimmten Emittenten 150 Basispunkte über der zugrunde liegenden Bundesanleihe. Zum Beispiel im 10-Jahres-Bereich wäre es dann ungefähr 2,60 plus 150 wären dann im Prinzip 4,10, also hätte man 4,1% für den Emittenten X. Also wir sehen, die Emittenten handeln alle mit einem Aufschlag über dem risikolosen Zinssatz. Und ja, da gibt es natürlich dann je nach Rating, kann man natürlich schauen, wie hoch soll der Aufschlag sein und ja, wie hoch darf er vom Rating sein, wie niedrig darf das Rating denn bei mir sein. Soweit nun mal der Ausgangsplan. Jetzt schauen wir uns sozusagen eine Anleihe speziell an. Kommen wir also jetzt zu der Einzelanleihe. Und hier kommen wir zunächst zur Beschreibung. Also wir haben zum Beispiel eine BMW-Anleihe mit 2% der Coupon, 2032 fällig. Aus dieser Beschreibung heraus kann man natürlich jetzt noch nichts erkennen, weil man kann ja nicht sagen, 2% der Coupon hört sich hoch an, hört sich niedrig an. Also man muss im Prinzip auf die Rendite schauen und auf das Rating. Dann hat man erst die Möglichkeit, Anleihen miteinander zu vergleichen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 4% der Rendite habe, mit 8 Jahre Restlaufzeit und ein A1-Rating, dann wäre das zum Beispiel auch schon mal ein guter Anhaltspunkt. Also so könnte ich die Anleihen vergleichen. Rendite, Rating plus Restlaufzeit lassen mich dann dazu bewegen, einen Schluss zu ziehen, ist dieses Investment attraktiv oder nicht. Und generell ist es natürlich so, dass wir, wenn wir höhere Rendite suchen, entsprechend schlechteres Rating zulassen müssen und entsprechend höheres Verlustrisiko auch tragen. Also umso schlechter das Rating ist, umso höher ist allerdings die Rendite. Und ja, insofern ist es auch hier ein inverser Zusammenhang. Und natürlich die Gesamtrendite setzt sich zusammen aus dem unternehmensspezifischen Credit Spread, also dem Aufschlag des Unternehmens über der risikolosen Staatsanleihenkurve und dem allgemeinen Zinsniveau. So wie wir das Beispiel eben hatten, 2,60 für 10 Jahre Bund plus im Prinzip 150 Basispunkte Aufschlag für den Emittenten ergibt dann eine Rendite sozusagen von 4,10. Und dann kann man sagen, okay, passt mir das zu meinem Risikoprofil, zu dem Rating? Oder möchte ich vielleicht in ein anderes Land gehen, möchte mir andere Emittenten, andere Länder angucken? So gehe ich im Prinzip da an der Stelle vor. Natürlich möchte ich natürlich wissen auch, was der Emittent für Veröffentlichungen und Transparenzpflichten hat. Auch gerade bei Mittelstandswerten oder bei illiquiden Werten ist es natürlich wichtig, auch in die Prospekte reinzuschauen und entsprechend die Transparenzpflichten des Emittenten und die Veröffentlichungspflichten des Emittenten zu kennen. Also was muss mir der Emittent als Anleihegläubiger veröffentlichen und was muss er nicht veröffentlichen und kann ich damit leben mit dem Prospekt oder nicht? Das wäre sozusagen ein weiterer Schritt. Und ich muss natürlich auch, wie bei den Aktien, letztendlich Zugang haben zu News. Also wann gibt es Quartalszahlen, aktuelle Geschäftszahlen, Bilanzkennzahlen des Emittenten erhalten und im Prinzip interpretieren können. Also die gut und altbekannte Bilanzanalyse. Geschäftsmodell des Emittenten sollte natürlich zukunftsfähig sein und bekannt sein. Man sollte natürlich die Markt- und Branchensituation des Emittenten kennen, in der die Anleihe handelt oder auch natürlich die Aktie handelt. Also ist das Unternehmen sozusagen ein Leader oder ist es der Follower? Also sowas wäre natürlich unter dem Punkt zu summieren. Und natürlich dann, wenn es zu der einzelnen Anleihe dann entsprechend kommt, natürlich dann im Prinzip die detaillierten Kenntnisse bezüglich der einzelnen Anleihebedingungen. Wie ist mein Callplan? Wie ist mein Couponplan? Wie sieht es aus? Wann kann gekündigt werden? Würde sich der Coupon erhöhen? Wenn das Rating der Anleihe fällt oder steigt, sinkt der Coupon eventuell? Gibt es Sonderkündigungsrechte? Gibt es sonstige Covenants in den Anleiheprospektbedingungen? Also dann natürlich hier an der detaillierten Kenntnis nicht sparen der einzelnen Anleihe. Welche Szenarien sind im Prinzip möglich mit der Anleihe? Kann der Emittent vorzeitig kündigen? Wenn ja, in welchem Zeitraum muss er dir auch eine Notice schicken? Also sowas zum Beispiel. Oder kann das Rating sinken und der Coupon sich dann entsprechend erhöhen, zum Beispiel von Investment Grade auf Speculative Grade und dann der Coupon sich entsprechend erhöhen? Oder was passiert, wenn die Anleihe vom Speculative Grade in den Investment Grade Bereich rutscht, sinkt dann mein Coupon? Welche alle möglichen Szenarien habe ich bezüglich Verzinsung und Laufzeit? Das muss ich natürlich kennen und deswegen natürlich die detaillierten Erkenntnisse bezüglich der einzelnen Anleihe. Bei den Anleihen ist es natürlich auch so, dass die Mindeststückelung eine Rolle spielt und die Emissionsgröße. Für die Retail-Investoren macht es eigentlich Sinn, eine 1000er oder 2000er Stückelung zu haben. 100.000 oder mehr Stückelungen ist dann eher für institutionelle große Investoren wie Pensionskassen, Versicherungen oder Asset Manager gedacht. Und natürlich beim Kauf der Anleihe entsprechend die Emissionsgröße beachten. Also es sollte natürlich nicht zu kleine Anleihe sein. Also unter 30 bis 40 Millionen Anleihe ist es natürlich dann schon sehr, sehr klein und sehr, sehr illiquide und dann entsprechend auch schwer zu handeln, weil letztendlich da wahrscheinlich in 90% der Zeit nicht viel Umsätze an der Börse sind. Und wenn dann eher News getrieben, dass dann entsprechende News rauskommt und dann im Prinzip alle durch ein gewisses Nadelöhr wollen oder alle dieselbe Seite auch machen wollen. Also es bietet sich schon an, eine Emissionsgröße zu wählen, die 500 Millionen plus ist und entsprechend 2000er Stückelung und vielleicht irgendwie 4% der Verzinsung und 7-8 Jahre Restlaufzeit deutscher Corporate oder sowas in der Richtung. Das ist eigentlich das, worüber die meisten Kunden dann letztendlich beim Anleiheinvestment auch nachdenken und wie sie es auch nutzen zur Diversifikation entsprechend zum Aktienexposure. Dann natürlich in bestimmten Fällen, wenn die Anleihe zwischen 40% und 60% notiert oder sagen wir mal unter 60, dann natürlich prüfen auch über die Homepage der Börse Frankfurt zum Beispiel, ob die Anleihe entsprechend mit Stückzinsen handelt oder ob sie flat handelt. Also es gibt natürlich manche Schuldner, die dann entsprechend die Stückzinszahlungen sozusagen ausgefallen sind und dann im Prinzip der Markt, also auch OTC, dann vereinbart wird, diese letztendlich Anleihe dann ohne Stückzinsen zu handeln. Also da im Prinzip die Prüfung mit Stückzinsen oder ohne Stückzinsen. Das macht natürlich beim Kauf und beim Verkauf auch schon mal eine große Rolle, weil wenn ich sie ohne Stückzinsen kaufe, muss ich ja dem Verkäufer keine Stückzinsen zahlen. Das kann natürlich bei entsprechend hohem Coupon und aufgelaufenen Zinstagen doch einiges ausmachen. Also insofern bei so Distressed und Illiquids Anleihen im Prinzip prüfen, handeln mit Stückzinsen oder flat. Dann natürlich die tatsächliche Verfügbarkeit an der Börse checken. Stellt der Makler oder stellt der Spezialist entsprechend Quotierungsvolumina auf der Offerte, um im Prinzip natürlich dann die Position überhaupt kaufen zu können oder ist die Anleihe schon total vergriffen? Am meisten Sinn macht es natürlich auch, auf geringe Bid-Offer-Spreads zu schauen und natürlich generell den Order-Flow an der Börse zu beachten. Wie sind die Umsätze in den einzelnen Papieren? Gibt es einen regelmäßigen Order-Flow? Wird diese Anleihe jeden Tag gekauft und verkauft? Oder ist es im Prinzip so, dass da letztendlich wie bei Aktien auch oft nicht viel los ist und dann spezielle News rauskommen und dann im Prinzip sozusagen da eine Spezialsituation gehandelt wird? Also es würde eigentlich Sinn machen, bei Anleihen auch Anleihen zu kaufen, die also einen regelmäßigen Flow haben an der Börse, regelmäßige konstante Umsätze haben und geringe Bid-Offer-Spreads, um da im Prinzip dieses Liquiditätsthema, was bei den Anleihen ja immer sehr, sehr groß ist, da im Prinzip zu umschiffen. Also geringe Bid-Offer-Spreads, möglichst hohe Size auf der Geld- und Briefseite anschauen, dann ist im Prinzip von der Quotierung her der Bond auf jeden Fall sinnvoll und dann macht es auf jeden Fall Sinn, den sich näher auch anzugucken, weil ansonsten wäre es so, wenn so große Bid-Offer-Spreads wären, dann ist es im Prinzip so, dass man durch den Kauf und den Verkauf auch einfach zu viel Rendite dann letztendlich verliert. Und je nach Risikoklasse der Anleihe und natürlich auch der Aktie im Prinzip entsprechendes Riskmanagement, zeitnahe Anpassung der Position, Überwachung der Position muss möglich sein, um im Prinzip da auf alle Gegebenheiten letztendlich reagieren zu können. Natürlich entsprechendes Depot beantragen und einrichten und entsprechende Kenntnisse nachweisen, dass man in der Asset-Klasse entsprechend schon die einen oder anderen Trade gemacht hat und entsprechende Überkenntnisse verfügt und dann entsprechendes Depot freischalten und natürlich die Handelszeiten für Anleihen beachten von 8 bis 17.30. Das wäre jetzt sozusagen unser Plan für den erfolgreichen Anleihetrade. Was man alles beachten sollte, ist natürlich auch ein Sammelsurium von gewissen Restriktionen. Aber ich denke, wenn alle da erfüllt sind oder wenn man sich daran guidet, dann hat man auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr gute Vorauswahl getroffen, wie man dann auch zur richtigen Anleihe kommt. Schauen wir uns nun an, der Investor hält also eine Fremdwährungsanleihe, also zunächst kauft er sie und hält sie dann im weiteren Verlauf und sieht dann im Prinzip, wie der Wechselkurs sich auch ändert, wie sich die Zinsen ändert, ob es ein Sonderkündigungsrecht gibt etc. Und da fangen wir mit einer Wells Fargo-Anleihe an, beziehungsweise schauen uns die an, bis 2024, bis September 24 Restlaufzeit. Also Sie sehen ganz kurz nur noch 2 bis 3 Monate. Und zwar ist es die WKN A1 Zeppelin Paula Bertha Victor. Und da schauen wir uns jetzt doch erstmal die Stammdaten der Anleihe an im Detail. Also wir sind hier im US-Banking-Sektor unterwegs, Wells Fargo. Wir haben eine US-Dollar-Anleihe. Und die ist am 9.09.2024 fällig, also noch circa 3 Monate. Die wurde begeben als damals 10-jährige Anleihe am 2.09.2014 und hatte entsprechend den ersten Zinslauf am 9.9.2014, also 7 Tage später, und zahlte einen halbjährlichen Coupon. Also im Prinzip der erste Coupon ein halbes Jahr nach dem Zinslaufbeginn. Das war damals der 9. März 2015 und der letzte Coupon wird jetzt zur Endfälligkeit sein am 9.9.2024. Die Zinsberechnung ist wie so oft 30-360. Also die Monate werden mit 30 Tagen genommen und das Jahr mit 360. Und wir haben hier eine Investment-Grade-Anleihe A1 bei Moody's, BBB+ bei S&P und A+ bei Fitch. Entsprechender Emissionspreis war 99,73% und wir hatten damals eine Rendite von 3,33% und wir hatten einen Risikoaufschlag über die risikolose US-Treasury-Anleihe von 92 Basispunkten. Also wir hatten eine Gesamtrendite von 3,33 und hatten dabei einen Aufschlag von 92 Basispunkte im Prinzip über der zugrunde liegenden risikofreien US-Treasury, die 278er 24 ist. Also insofern, ja, wir sehen, werden auch im weiteren Verlauf sehen, wie sich die Anleihe im Prinzip entwickelt hat gegen die entsprechend zugrunde liegende Treasury-Anleihe. Das Emissionsvolumen ist hier auch mit 2,25 Milliarden US-Dollar so emittiert worden und auch noch weiterhin so ausstehen. Das heißt, es wurde nichts zurückbezahlt an der Stelle. Die Anleihe lief quasi von Anfang bis Ende so durch mit 2,25 Milliarden US-Dollar und dem 3,3% der Coupon. Und hätte der Investor sozusagen direkt bei Emissionspreis zugegriffen, hätte er sozusagen 3,33 als Emissionsrendite bekommen. Wir sind hier nicht im Nachrang, sondern wir sind hier im Senior Unsecured Bereich, also eine normale Anleihe, eine Senior Financial Anleihe, die im Prinzip dann auch vorrangig bedient wird gegenüber Aktionären im Falle einer Insolvenz. Mindeststückelung passt hier ebenso, tausender Stückelung. An der Börse ist es ja so, wenn die kleinste handelbare Einheit 200 ist, dann bleibt es bei den 200er Schritten, während OTC im Prinzip 200 plus 1 dann auch 225 handelbar werden. Aber hier ist es natürlich so, dass die Einzelstückelung natürlich den Retail-Investoren in die Karten spielt und natürlich dafür auch besonders geeignet ist. Tausender Stückelung hier und natürlich handelbar in Frankfurt und an vielen anderen Börsenplätzen und entsprechend Rückzahlungskurs 100%. Kommen wir nun also zum Bloomberg Terminal. Also hier sehen wir nochmal von Bloomberg die Stammdaten in der Beschreibung. Wir haben hier auch, sehen wir, dass es keine Make-Whole-Call-Klausel gibt, also auch regulatorisch auch für Privatanleger kaufbar. 99,73, hier nochmal das Spread plus 92 über der zugrunde liegenden US Treasury. Oben rechts die Wertpapierkennnummer, die ISIN, dann das Rating drunter auf dem rechten, in der rechten Spalte, dann die ausstehende Volumen, tausender Stückelung. Name des Emittenten in der Mitte, US Domestic Senior Unsecured Bankanleihe und im Prinzip 2014 begeben und jetzt im Prinzip kurz vor der Endfälligkeit und keine Make-Whole-Call-Klausel. Nochmal zur Wiederholung an der Stelle, Investment Grade ist Anleihe Rating ist bis BBB- bei Fitch oder auch bei S&P, alles was BBB+ oder schlechter ist, ist dann Speculative Grade, also der Non-Investment Grade. Also die meisten Investoren sind eigentlich im Investment Grade aktiv oder sind sozusagen im sogenannten Crossover-Bereich, also dazwischen im Prinzip, dass ein Rating der Anleihe aus dem Investment Grade-Bereich ist, zum Beispiel bei Fitch, aber bei S&P ist die Anleihe zum Beispiel dann Speculative Grade. Also es gibt auch noch verschiedene Anleihen, die genau an der Grenze sozusagen ihren Coupon haben und ihr Rating haben. Und da ist natürlich dann auch die Frage, wie gehen Anleger damit um? Gibt es da im Prinzip eine Klausel, dass sich der Coupon erhöht, wenn das Rating schlechter wird, oder dass sich im Prinzip der Coupon verringert, wenn das Rating besser wird? Also wenn die Anleihe sozusagen von einem ins andere Segment übergleitet, da gibt es sogenannte Crossover-Emittenten und die sind eigentlich auch relativ interessant und auch relativ nachgefragt und ansonsten natürlich Investment-Grade-Sachen oder halt auch dann, wenn man ein schlechteres Rating akzeptieren möchte, dann natürlich Speculative-Grade. Kaufen wir nun also jetzt 10.000 nominale US-Dollar in unserer Beispielanleihe. Handelstag ist der 20.05. Wir haben bei den Anleihen T plus 2, also der 22.05. Die Aktien werden ja im Laufe der Woche auch auf T plus 1 umgestellt. Also da natürlich wird dann der Handel und der Settlement sozusagen auf einen Handelstag zurückgestellt. Hier bei der Anleihe ist es T plus 2, also vom 20.05. auf den 22.05. Und wir haben die Anleihe gekauft mit 99,25. Nominale mal Kurs macht dann 9.925 Dollar. So selbe Rechnung quasi wie bei den Aktien. Da haben wir auch Stückzahl mal Preis. Und hier haben wir halt nominale mal Kurs, also im Prinzip noch durch 100 natürlich. Aber hier kommen natürlich jetzt auch noch die Stückzinsen drauf. Und zwar haben wir 73 Tage Stückzinsen. Das sind $66,92. Also im Prinzip vom 15. März bis jetzt, bis zum Kaufdatum, bis zum 20.05. beziehungsweise 22.05. dann noch entsprechende Stückzinstage obendrauf. Bei dem Coupon macht es dann $66,92 aus. Und wir kommen auf 9.991,92 US-Dollar als ausmachenden Betrag. Das sehen wir jetzt auch ganz unten rechts in der Kaufabrechnung. Und dann teilen wir im Prinzip noch durch den Euro-Dollar 1,0875, also Gesamtbetrag Dollar geteilt durch Euro-Dollar, gibt den Gesamtbetrag Euro und der ist dann 9.187,97. Also das ist sozusagen unser Eingehen der Position. Wir merken uns das, 99,25 und der ausmachende Betrag in Euro und 10.000 Nominale. So, wie haben wir also, haben wir eine Kündigungs- oder Callstruktur? Das ist hier ein Bullet Bond, also insofern Emittent hat keinerlei Kündigungsrechte mehr. Er hatte zwischenzeitlich eins und zwar von 29.01.2021 bis 26.02.2021 gab es mal ein Kündigungsrecht, also da hätte er mit einer gewissen Ankündigungsfrist, eine Notice Period heißt das in Englisch, entsprechend die Kündigung der Anleihe beschließen können, hat er aber nicht gemacht. Insofern läuft die Anleihe jetzt bis zum Ende und sie hat keine Make-Whole-Call-Klausel. Also insofern ist der Punkt 1 Struktur und Call-Möglichkeiten hier erfüllt. Also wir wissen genau, die Anleihe läuft die letzten 3 Monate im Prinzip noch durch. Dann natürlich zum Zinsänderungsrisiko. Wie ändert sich die Anleihe im Zins, wenn die Marktzinsen steigen oder fallen? Hier ist es so, dass die Modified Duration, also das ist die Kennzahl für dieses Zinsänderungsrisiko, im Prinzip bei 0,292 liegt. Das heißt, wir haben, wenn sich der Marktzins um 1%, also um ein volles Prozentpunkt steigt oder um 100 Basispunkte, dann fällt die Anleihe eigentlich um 30 Cent. Das ist jetzt hier natürlich bei der kurzen Restlaufzeit natürlich nicht mehr ganz so interessant, dass sich der Marktzins um 100 Basispunkte ändert. Also es ist ja auch ein relativ großer Schritt. Es wäre quasi, wenn sich jetzt die Leitzinsen von 5,5 auf 6,5 erhöhen, zum Beispiel in den USA. Also das ist natürlich jetzt hier ein bisschen bei der kurzen Restlaufzeit nicht ganz so interessant, aber wir wissen es ja von Teil 3, da hatten wir eine Anleihe, die hatte eine Modified Duration von circa 8, die hatte eine relativ lange Restlaufzeit, da haben wir gesehen, erhöht sich der Marktzins um 100 Basispunkte, ist die Anleihe dann zum Beispiel gefallen von 100% auf entsprechend 92%. Oder entsprechend fällt der Zins, steigt die Anleihe im Kurs, also fällt sie um einen Prozentpunkt der Marktzins, dann steigt die Anleihe letztendlich um volle 8 Punkte. Und das Ganze gibt es natürlich noch auf der Basis Point Value Analyse. Also im Prinzip steigt eine gewisse Anleihe um 8 Cent oder 0,8%, wenn der Anleihepreis, wenn der Marktzins im Prinzip um einen Basispunkt steigt. Und fällt der Marktzins um einen Basispunkt, dann steigt im Prinzip die Anleihe um 0,8%. Jetzt in unserem Fall, die Wells Fargo Anleihe, da sie so eine sehr kurze Restlaufzeit hat, kommen da natürlich sehr, sehr kleine Zahlen raus. Aber das dient natürlich jetzt auch nur mal der Veranschaulichung. Und in Teil 3 war die Anleihe da etwas geschickter gewählt. An der Stelle, da war das sozusagen 8:1. Da konnte man sozusagen das Zinsänderungsrisiko besser erklären. Aber wichtig ist, dass man mitnimmt, steigt der Zins, fällt die Anleihe und umgekehrt. Gucken wir nun also an, wie sich die Wells Fargo Anleihe entwickelt hat, zugrunde liegenden Treasury Anleihe. Also wir haben ja gesagt, 99,73 war der Emissionskurs. Wir haben eine 3,3% Rendite gehabt und haben einen aktuellen Kurs von 99,25 und wir würden jetzt eine Rendite kaufen bei 5,82 bis zur Endfälligkeit. Die zugrunde liegende US-Treasury-Anleihe mit einem 2,38er Coupon bis August 24 hat einen Emissionspreis damals gehabt von 100. Also wenn der Emissionspreis 100 ist und der Coupon 2,38% ist, dann ist natürlich auch die Emissionsrendite gleich der Coupon, weil der Preis genau bei 100 ist, also 2,38 in dem Fall. Aktuell handelt die Anleihe bei 99,31 und das macht eine Rendite von 5,29. Also wir sehen risikoloser Zins in den USA für die Laufzeit im September, circa August, September ist 5,30 und unsere Anleihe, die handelt bei 5,82. Und wie sich das im Verlauf ergeben hat, sehen wir auf der nächsten Folie. Wir sehen bei der Wells Fargo Anleihe im Prinzip hier in der absoluten, also in der Kasse im Prinzip einen Verlust von minus 0,48%. Das setzt sich zusammen aus dem aktuellen Kurs, also 99 ein Viertel und dem Emissionskurs 99,73. Also wir haben quasi 0,5% verloren mit der Wells Fargo-Anleihe im ersten Moment. Aber die US-Treasury-Anleihe hat seit der Emission im Prinzip minus 0,69% verloren. Die wurde ja emittiert bei 100 und ist jetzt aktuell bei 99,31 zu kaufen. Wie haben sich also die beiden Anleihen relativ zueinander entwickelt? Wir sehen, der aktuelle Spread auf der rechten Seite, wieder ein Bloomberg-Ausschnitt, ist bei 52,92 Basispunkte. Also wir handeln jetzt im Prinzip circa 53 Basispunkte über der zugrunde liegenden Treasury und wurden aber emittiert bei 92 Basispunkten. Also die Anleihe hat sich im Prinzip 40 Basispunkte besser entwickelt wie die zugrunde liegende US Treasury. Das kann natürlich sein, dass der Markt einfach mehr im Risk-On-Modus ist oder letztendlich das Rating von Wells Fargo sich auch im Laufe der Laufzeit verbessert hat. Also insofern kann das natürlich da zusammenhängen, dass im Prinzip die Anleihe besser performt hat, also im Prinzip Risk-On-Modus über die Jahre, und wir sind mit der Anleihe etwas besser gefahren wie mit der zugrunde liegenden Treasury. Also vom Emissionsspread 92 Basispunkten, also dem unternehmensspezifischen Aufschlag, der war damals 92 Basispunkte von Wells Fargo beim Zeitpunkt der Emission, und der liegt jetzt aktuell bei 52. Also natürlich kann das sein, dass sich das Rating verbessert hat oder entsprechend der Markt sich doch verbessert hat und sich letztendlich bessere Marktbedingungen zeigen. Und hier sehen wir nochmal die Rendite, 5,82 in absoluten Terms bei der Wells Fargo Anleihe und 5,29 in absoluten Terms bei der US Treasury Anleihe, von den Daten 20. auf 22. und entsprechend dann laufen bis zur Endfälligkeit bei den Cashpreisen, die wir eingetragen haben. Also 99¼ der Cashpreis bei der Wells Fargo Anleihe, 5,82 die Rendite und 99,31 bei der Treasury, 5,29 entsprechend die Rendite. Wir hatten ja gesagt, wir tauschen den Euro-Dollar bei 1,0875. Jetzt simulieren wir eine Verschlechterung des Dollars, also der Euro wird stärker, der Kurs steigt von 1,0875 auf 1,15. Der US-Dollar wird entsprechend schwächer. Das ist natürlich für unsere Anleiheposition jetzt zunächst mal nicht gut. Wir machen einen Verlust von knapp 500 Euro. Und zwar verkaufen wir die Anleihe dann im Prinzip bei 8.688,62 Euro. Und hatten ja, wir haben uns das gemerkt, den Einstandskurs bei 9.187,97 Euro. Allein jetzt durch den Wechselkurs unter sonst gleichen Umständen machen wir quasi einen Verlust von 500 Euro circa. Und es ist natürlich prozentual gesehen so, dass im Prinzip jetzt hier der Euro-Dollar um minus 5,74 Prozentpunkte abgewertet hat. Und zwar von 1,0875 auf 1,15. Das ist natürlich ein relativ anschauliches Beispiel, so eine relativ große Bewegung auch. Der Dollar wertet ab, der Euro wertet auf. Und weil wir ja vom Gesamtbetrag Dollar geteilt durch den Euro-Dollar auf den Gesamtbetrag Euro kommen, wird es teilen, und durch etwas Größeres teilen, dann wird das Gesamte sozusagen kleiner. Machen wir hier sozusagen einen Verlust an der Stelle. Und die Anleihe müsste im Prinzip aufwerten um knapp 6%, also um 5,74%. Um das entsprechend aufzufangen. Also die Anleihe müsste von den 99¼, die wir zu Beginn hatten, auf 105 fast steigen, um im Prinzip das auszugleichen. Also wir haben eigentlich denselben ausmachenden Betrag für die Kaufabrechnung. Wenn die Anleihe bei 104,99 steht und der US-Dollar bei 1,15, ist derselbe Betrag wie bei 99¼ und 1,0875. Also im Prinzip rechnen wir, okay, der Euro-Dollar hat sich verschlechtert, und wie weit müsste die Anleihe jetzt aufwerten, im Prinzip, um das Ganze wieder aufzufangen. Insofern ist es dann Break-Even bei 99,25 und 1,0875 oder dann entsprechend 104,99 und 1,15 Euro-Dollar. Kommen wir jetzt nun zu dem Fall, der im Prinzip positiv für den Anleiheinvestor ist. Der Dollar ist deutlich stärker, und zwar hier in unserem Beispiel von 1,0875 vom Eingangsniveau auf 1. Das heißt, wir bekommen beim Verkauf 9.991,92 Euro und unser Einstandskaufabrechnungskurs in Euro war ja 9.187,97 Euro. Insofern haben wir hier fast 804 Euro gewonnen durch den stärkeren Dollar, also unter sonst gleichen Umständen. Sozusagen von einer auf der anderen Sekunde ist der Dollar von 1,0875 auf 1 gesprungen, und sonst hat sich nichts geändert, also keine Stückzinstage oder keinerlei sonstige Verschiebungen. Es geht hier allein um den Euro-Dollar. Und der hat in unserem Fall dann hier um 8,04% aufgewertet, von 1,0875 auf 1. Und das heißt im Prinzip, die Anleihe hätte bis zu 8 Prozentpunkte Platz abzuwerten, um dann sozusagen aus dem Break-Even rauszufallen. Also hier wieder 99,25 und 108,75 ist gleich zu betrachten wie ein US-Dollar-Kurs von 1 und 91,21. Also insofern, die Break-Even-Analyse zeigt uns hier deutlich, dass bei einer Anleiheposition im Prinzip auch in Fremdwährung natürlich der Euro-Dollar natürlich eine Riesenrolle spielt und entsprechend, weil durch die Zahl geteilt wird, im Prinzip ein höherer Kurs dann schlecht ist und ein kleinerer Kurs, nominal kleinerer Kurs natürlich dann entsprechend besser ist. Und hier prozentual könnte man aufgrund der kurzen Restlaufzeit der Anleihe kaum sagen, wie sich eigentlich der Marktzins ändern müsste, im Prinzip, dass die Anleihe das aufholt. Also im Prinzip kann man sagen hier, wenn die Anleihe 8% sinkt, dann müsste der Marktzins im Prinzip enorm steigen, um das im Prinzip auszugleichen. Also bleibt an der Stelle festzuhalten, der Euro-Dollar ist natürlich ganz, ganz entscheidend bei Fremdwährungspositionen. Bei Euro-Positionen in Anleihen hat man das natürlich nicht. Da entscheidet man sich aufgrund des Ratings und des Namens des Emittenten und der Stückelung und dem Sektor und dem Geschäftsmodell, entscheidet man sich im Prinzip für eine Anleihe mit einem gewissen Zinssatz und hält die dann eigentlich bis zum Endfälligkeit und geht dann davon aus, dass es auch entsprechend dann zurückbezahlt wird. Hier beim Euro-Dollar, bei den Fremdwährungsanleihen hat man natürlich noch eine zweite große Risikofaktor mit dem Euro-Dollar an sich. Und insofern ja, gibt es natürlich die einerseits die Euro-Anleihen und andererseits Fremdwährungsanleihen. Aber wir haben natürlich jetzt die Fremdwährungsanleihe uns näher angeguckt, weil die im Prinzip alles inkludiert, was die Euro-Anleihe auch hat, plus natürlich nochmal den entsprechenden Fremdwährungsansatz. Aber natürlich die meisten Investoren schauen sich natürlich auch entsprechende Euro-Anleihen an und sagen im Prinzip, ja, so und so ist mein Rating, die und die Rendite möchte ich haben, die und die Laufzeit möchte ich haben, da brauche ich mein Geld auch wieder. In der Zwischenzeit bekomme ich die Couponzahlung. Zu dem und dem Zeitpunkt X, großer Vorteil der Anleihen, diese Planbarkeit, möchte ich mein Geld wieder haben. Ich denke, die Aktienmärkte laufen vielleicht jetzt im Moment seitwärts. Ich möchte nochmal abwarten, vielleicht die US-Präsidentschaftswahl oder vielleicht tut sich mit den Leitzinsen doch im Moment nichts und wir sind doch schon noch relativ hoch und ich möchte mir einfach das aktuelle Renditeniveau sichern. Ich schaue mir entweder ganz lange Laufzeiten an, irgendwie 10 bis 15 Jahre oder ganz kurze Anleihen an, weil die ja eine inverse Zinsstrukturkurve haben. Insofern ist eigentlich der Fokus im Moment auf ganz kurzen Anleihen oder halt entsprechend auf langen Anleihen, die natürlich dann mit sinkenden Zinsen entsprechend überproportional auch im Kurs gewinnen können. Insofern machen sich da im Moment sehr, sehr viele Anleger auch Gedanken als Anleihe, als Diversifikation zum Aktienportfolio, wenn es am Aktienmarkt sozusagen nicht mehr weitergeht. Im Moment eher seitwärts oder fallende Kurse, dann macht es auf jeden Fall Sinn, auch 40, 60, auch die ein oder andere Anleihe sich mit einzubuchen. Wenn man im Prinzip sagt, ja, ich möchte im Long-Only-Bereich bleiben, also ich möchte bei Aktien und Anleihen bleiben, ich möchte nicht unbedingt in den Zertifikatemarkt gehen oder das ist mir noch ein Schritt zu weit mit den Hebeln auch theoretisch, dann ist es natürlich so, dass ich bei den Aktien und bei den Anleihen entsprechend bleiben möchte. Und da macht es durchaus Sinn, sich die ein oder Anleihe mit ins Boot zu nehmen und entsprechend, sage ich mal, eine Basisrendite von 4,5, 5% einzulocken und entsprechend den Rest auch auf die Aktien zu allokieren und da im Prinzip dann auch nochmal die Upside zu haben. Aber im Prinzip in seitwärts oder fallenden Märkten auch mit einem gewissen Enddatum, wenn ich das Geld dann wirklich brauche oder dann entsprechende Planungen privater Natur habe, dass das Geld entsprechend zur Verfügung stehen sollte, dann natürlich die ein oder andere Anleihe mit ins Portfolio übernehmen. Jetzt stehe ich hier natürlich noch sehr gerne für Fragen zur Verfügung.
Super, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses verständliche Webinar. Ich glaube, da wurden einige Fragen definitiv schon geklärt. Wir haben allerdings auch zwei Fragen. Ist die Rendite immer an das Rating gekoppelt?
Das ist so, ja. Also grundsätzlich kann man ja sagen, die Rendite ist umso höher, je schlechter das Rating ist. Natürlich gibt es in einzelnen Anleihen auch Sondersituationen mit Angebot und Nachfrage. Aber im Prinzip ist es so, dass man sagt, je schlechter das Rating ist, desto höher die Rendite. Ja? Und im Prinzip ist es dann so, wo sich der Investor im Prinzip wiederfindet. Wenn er sagt, ja, ich möchte eine österreichische Anleihe oder eine ungarische Anleihe oder eine rumänische Anleihe, die bieten natürlich dann im Vergleich zu Deutschland höhere Renditen, haben aber auch entsprechend schlechteres Rating. Und natürlich, sage ich mal, die Benchmark-Anleihen wie die 10-Jahres-Bunds oder die US-Treasuries sind natürlich die sichersten Anlagen. Und man kann natürlich auch sagen, ich gehe dann vom Land Deutschland oder USA aus und kaufe zum Beispiel eine Apple-Anleihe oder kaufe eine BP-Anleihe oder kaufe eine Porsche-Anleihe oder SAP-Anleihe, Siemens. Also insofern, man kann beide Richtungen gehen, einmal übers Land und einmal natürlich auch in dem Land dann sozusagen auch mit schlechterem Rating, ja.
Ja, danke dir. Dann gibt es eine Frage zum Thema Quellensteuer. werden auf Ausschüttungen bei US-Anleihen quellensteuerfällig als Privatanleger?
Oh, das ist natürlich jetzt eine, also bei Italienischen ist es teilweise so, dass da Quellensteuer erhoben wird. Da müsste man dann nochmal in die einzelnen Anleihebedingungen gehen. Also es gibt es teilweise, aber wie es dann bei der einzelnen konkreten Anleihe aussieht, müsste man dann wirklich dann konkret dann nochmal anhand an der gewünschten ISIN gucken oder wie dann auch da entsprechend das formuliert ist oder wie es da in der entsprechenden Gattung dann auch abgebildet ist. Also variiert von Gattung zu Gattung, muss man sich dann im Einzelfall anschauen, ja.
Dankeschön. Du sprachst vorhin vom Vorzug beim Emittentenausfall und jetzt ist hier die Frage, wie viel Prozent bekommt man denn in der Regel mindestens Maximum zurück, wenn der Emittent einer Anleihe ausfällt? Gibt es da eine Faust?
Ja, so 40% meistens, wobei natürlich eine Faustregel ist natürlich sehr individual Fall einbegriffen. Insofern, also manchmal ist auch die Recovery Rate deutlich niedriger. Also wenn zum Beispiel die Recovery Rate 70 ist, dann handelt die Anleihe irgendwie bei 30 oder so. Und wenn die dann bei 30 handelt, dann ist man ja schon wieder in dem Bereich, wo man die Stückzinsen prüfen muss, weil man im Prinzip dann eigentlich davon ausgeht, dass der Emittent eigentlich nicht zurückzahlt, sondern nur noch die Recovery Rate zur Auszahlung kommt. Und dann handelt die halt auf diesen Distressed Levels von 30 bis 40 oder bei 25. Also da geht man im Prinzip davon aus, dass es nicht zurückgezahlt wird oder nicht voll zurückbezahlt wird, sondern nur zu diesen gewissen Teilen. Und deswegen handelt die dann auch bei 30% in dem Fall. Aber es gibt natürlich auch bei Mittelstandsanleihen deutlich Anleihen, wo es deutlich, deutlich niedriger ist als 30%, die irgendwie um 5% oder so handeln. Also wenn man mal sozusagen davon ausgeht, dass es nicht unbedingt zurückbezahlt wird, wird natürlich dieses, was überbleibt, sozusagen gehandelt.
Super, danke. Dann noch eine Frage beim Erwerb von kurzen Laufzeiten sind meist die Gebühren überproportional. Stimmt das?
Natürlich macht es auch generell Sinn, auch ein bisschen auf die Größenordnung der Order zu achten. Also es macht eigentlich für Retail-Investoren je nach Budget natürlich auch Sinn, vielleicht so auf 10.000 plus zu gehen, um natürlich die Ordergebühren dann entsprechend nicht zu hoch werden zu lassen. Also sehen ja auch an der Börse hier diesen Retail-Flow letztendlich. Die Orders, die sich sozusagen dann auch gewissermaßen ein bisschen rechnen, auch für die Kunden, sind eigentlich so, sagen wir mal, ab 8.000 bis 10.000 Euro Gegenwert. Darunter ist natürlich die Gebühr natürlich proportional hoch, ja. Und natürlich gucken, dass natürlich der Bid-Offer-Spread an der Börse dann möglichst gering ist, dass entsprechend da auch Size quotiert wird und dass im Prinzip da jeden Tag Umsätze im Buch sind und nicht so newsgetriebener Orderflow, sondern im Prinzip stetiger Orderflow und dann halt mit einer entsprechenden Größe auch drangehen, um dann im Prinzip letztendlich die Ordergebühren dann nicht zu groß werden zu lassen im Verhältnis.
Mhm. Dankeschön. Und dann gibt es eine Frage zu den Emittenten. Gibt es einen Unterschied zwischen der Finanzindustrie oder Finanzemittenten und Industrieemittenten?
Genau, das gibt es. Das eine sind die Corporates, also das sind die Unternehmensanleihen. Die haben ja dann teilweise auch Nachranganleihen mit den PERPs oder halt normale Unternehmensanleihen, wie zum Beispiel, ich nenne es immer wieder Porsche oder VW oder auch letztendlich Mercedes, also die deutschen Autobauer zum Beispiel. Und dann gibt es natürlich die Financials, also die Banken und Versicherungen, zum Beispiel eine Allianz, eine Talanx, Deutsche Bank, Pfandbriefbank, Commerzbank, das wären so deutsche Emittenten aus der Versicherungs- und Bankenbranche. Und die haben natürlich dann auch gewisse Senior Financials, also sage ich mal in Anführungsstrichen normale Anleihen, die vorrangig bedient werden und dann entsprechende Nachranganleihen, die in der Kapitalstruktur weiter unten zu finden sind und die dann immer Eigenkapital ähnlicher werden. Aber im Prinzip ist es natürlich so, dass im Prinzip der große Unterscheidung ist zwischen Corporates und Financials, also zwischen Unternehmen und Bankenanleihen, Banken und Versicherungen und dann im Prinzip noch in Staatsanleihen. Also viele handeln ja auch Staatsanleihen, zum Beispiel die italienischen Staatsanleihen, BTPs, die US-Treasuries oder die Bundesanleihen oder auch rumänische Anleihen, teilweise Emerging Market oder handeln dann entsprechend die Corporates oder Financials.
Danke dir. Dann bei einem deiner Beispiele, die du gezeigt hattest, wurde eine Anleihe unter 100% ausgegeben. Woran liegt das, dass eine Anleihe unter 100% ausgegeben wird?
Die Anleihen werden eigentlich meistens unter 100 ausgegeben, knapp drunter, um im Prinzip ein bisschen höhere Rendite zu haben und den Coupon sozusagen, der ist ja hier bei 3,3 und die Rendite ist ja bei 3,33. Das kommt im Prinzip daher, dass die Anleihe damals bei 99,25 emittiert wurde. Das ist eigentlich ganz geschickt. auch für die Investoren, sich letztendlich Anleihen anzuschauen, die unter 100 handeln, weil dann müssen sie nicht ganz viel Cash einsetzen. Wenn Sie jetzt eine sehr, sehr hohe Couponanleihe haben mit zum Beispiel 8% und die handelt aber bei 115, dann müssen Sie ja im Prinzip mehr einsetzen beim Kauf, weil man muss ja 100% mal 115, da muss man im Prinzip mehr einsetzen als bei einer selben Rendite, wenn die Anleihe aber unter 100 steht. Also da achten auch viele Investoren drauf, dass sie letztendlich nach Anleihen schauen, die im Prinzip sogar, es gibt auch verschiedene Anleihen, die fast gar keinen Coupon haben, weil die in der ganz, ganz Niedrigzinsphase emittiert wurden und die handeln jetzt bei 40% circa und sind aber natürlich zahlen Coupon, zahlen Zinsen, aber die haben fast keinen Coupon. Das heißt, man hat also fast nur die Kursdifferenz. Also da gucken auch schon ganz viele Investoren drauf, dass sie natürlich möglichst geringe Einstandskurse haben und vielleicht sogar gar keinen Coupon, also keine laufende Ausschüttung oder nur ganz, ganz wenig und der Rest alles dann in der Kursdifferenz sich abspielt. Also da gibt es natürlich noch so verschiedene Spielmöglichkeiten. Also die meisten vermeiden eigentlich ganz hohe Coupons zu kaufen mit ganz hohem Cashpreis, weil man dann noch relativ viel Kapital bindet für dieselbe Rendite wie mit einem niedrigen Coupon und niedrigen Cashpreis. Ja.
Super, ganz, ganz herzlichen Dank. Es gab noch ein paar Fragen zum Bond-ETF, aber dazu würde ich sagen, das machen wir gerne in einer separaten Session, da das ja nochmal ein bisschen spezielleres Thema ist. Tim, herzlichen Dank. Wir freuen uns auf Teil 5, würde ich sagen.
Sehr gerne. Bereite ich was vor. Jawohl, machen wir.
Klasse. Ganz lieben Dank auch an die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer. Also es zeigt sich wirklich, dass das Thema Anleihen ja, von großem Interesse ist, werden wir weiter aufnehmen in unserer Agenda. Und ich wünsche eine schöne Börsenwoche. Tim, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. War
Gerne.
super informativ. Und wir sehen uns nächste Woche und sprechen mit Michael König über das Thema Gold. Dankeschön, bis dahin.
Bis dahin, tschüss.